In der neuen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Peter Michol. Wir sprechen mit dem ehemaligen LASK-Spieler über seine neue Heimat Griechenland und die dortigen Herausforderungen. Dazu blicken wir auf seine Zeit in Linz zurück. Was lief zuletzt alles falsch aus seiner Sicht beim LASK? Welche Möglichkeiten bringt die Verpflichtung von Markus Schopp? Und kann sich Peter Michol irgendwann eine Rückkehr zum LASK vorstellen?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 232.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, den ehemaligen Mittelfeldspieler des LASK und aktuellen Akteur von Atromitos Athen begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs heutige Zeitnehmen und fürs Dabeisein. Herzlich willkommen, Peter Michol.
Danke, danke, sehr gerne.
Ja, und des Weiteren darf ich unseren Sky-Experten Alfred Tater begrüßen. Servus, Fredl.
Grüß dich, Otto, und auch in die Runde. Ich freue mich sofort, wenn es auch über den österreichischen Tellerrand hinausgeht und in die griechische Liga. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir erfahren werden.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Es geht auf jeden Fall heiß her, denkt sich auch Martin Konrad. Servus, Martin, du komplettierst die Runde heute.
Kalimera.
Kalimera, so schaut's aus. Bravo. Peter. Bevor wir über die österreichische Bundesliga und vielleicht auch Ihren ehemaligen Arbeitgeber, den LASK, sprechen, wir haben es schon gehört, Sie sind aktuell in Griechenland tätig. Wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Heimat? Wie schnell haben Sie sich dort zurechtgefunden?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Mir geht es richtig, richtig gut. Ich habe mich extrem schnell in Griechenland einleben können. Bin ja ungefähr einen Monat später zur Mannschaft gestoßen. Das heißt, die Mannschaft war schon einen Monat in der Vorbereitung. Mein letztes Pflichtspiel in Österreich war dann am 17. Mai in der dritten Liga. Deswegen habe ich dann schon noch Trainingsrückstand gehabt. Fitnesstrainer hat mich ordentlich geschliffen den letzten Monat, was ich jetzt hier bin. Und muss aber sagen, dass ich mich schneller als erwartet dann in die Mannschaft einfügen habe können. Die letzten zwei Spiele dann gleich mal von Anfang an. Und ja, wie gesagt, die haben für mich sehr, sehr wohl, hat mich der Verein hat mich super aufgenommen, unglaublich tolle Charaktere in der Mannschaft und ja, wie gesagt, ich fühle mich wohl und jetzt nach der Länderspielpause wird es dann einfach mal Zeit, da auch mit 3 Punkten anzuschreiben.
Ja, Sie haben es gesagt, Sie waren in allen 3 bisherigen Ligaspielen im Einsatz, durften zuletzt 2-mal starten. Warum gab es für Atromitos aus den ersten 3 Partien unter Anführungszeichen nur 2 Unentschieden? Zuletzt ja auch ein heißes Duell gegen den Meister Prag Saloniki wurde dann erst in der Nachspielzeit mit 1-2 verloren. Schöne Grüße an Thomas Murg und Stefan Schwab. Also warum hat es noch nicht geklappt mit einem vollen Erfolg?
Ja, ist eben der Fußball. Ich muss sagen, wir waren in allen 3 Spielen wirklich mit Prag Saloniki vor allem im letzten Spiel, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Das war das einzige Spiel, was wir komischerweise verloren haben. Aber die ersten 2 Spiele waren alle auf Messerschneide. Wir waren leider 2-mal im Rückstand, vor allem gegen Greta auswärts, haben wir eigentlich in den ersten 10 Minuten richtig, richtig viel Druck gemacht, auf ein Tor gespielt und dann mit der ersten, ja nicht einmal Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das Tor sehen konntet. Es war dann ein Schuss von der Outlinie ins Kurzeck, der ja normalerweise so nicht reinfliegen sollte und dann läufst du einen Rückstand hinterher und in dieser Liga ist dann, wenn man die griechische Mentalität kennt, schwieriger, sowas dann wieder auszugleichen. Wir haben es dann in Greta in der 90. Minute geschafft und gegen Aris Saloniki habe ich durch eine eher clevere Aktion von mir, habe ich den Elfer rausholen können. Aber ja, warum hat es noch nicht geklappt? Wir sind in beiden 16ern leider noch nicht effizient genug. Vorne, was die letzten Bälle, den letzten Abschluss betrifft, sind wir noch nicht effizient genug. Und hinten kassieren wir dann leider immer wieder dumme Gegentore, wie es auch jetzt gegen Pauk in der 93. Minute war. Da muss man dann einfach so reif sein und oder so den Willen haben, diesen Punkt festzumachen, dumme Fouls vermeiden, weil bei Pauk, wie du eben sagst, mit Stefan Schwab oder Thomas Murg oder auch Kirill Despotov, den man ja von Sturm Graz kennt, super Standardschützen sind und so ein Standard ist uns dann um die Ohren geflogen. Aber man soll ja dann, Fußball ist zwar ein Ergebnissport, aber man soll ja dann noch irgendwo auch auf die Leistung schauen und die war in allen 3 Spielen wirklich, wirklich gut. Und wenn wir so weitermachen, bin ich sicher, dass wir dann nach der Länderspielpause das erste Mal voll anschreiben werden.
Ja, und es gab eben sondern auch sehr viele Zugänge. Alfred, mit Olympiakos gab es in der vergangenen Conference League das erste Mal in der Geschichte einen griechischen Europapokalsieger. PAOK ist in dieser Saison im Hauptwettbewerb der Europa League vertreten. Olympiakos durch den Sieg in der Conference League ebenfalls. Panathinaikos in der Conference League mit dabei, in der UEFA 5-Jahres-Wertung, belegt Griechenland aktuell Rang, weißt du es? Ich habe es nachgesehen.
Nein, ich weiß es nicht.
Es ist Rang 15. Wie schätzt du die Leistungsstärke der griechischen Liga allgemein ein?
Ja, ich hatte ja das Privileg, Olympiakos im Finale auch zu begleiten, und das war ein unglaublich dramatisches Spiel, und ich habe wirklich Olympiakos die Daumen gehalten, damit sie Fiorentina schlagen. Das war das eine. Das andere, auch PAOK hat es ins Viertelfinale geschafft. So, jetzt frage ich mich Folgendes, und vielleicht kann der Peter mir eine Antwort liefern. Es hat in der letzten Zeit kein Team aus Österreich ein Finale erreicht, eines europäischen Bewerbes, und dieses Finale auch gewonnen. Nicht einmal in ein Viertelfinale sind wir vorgedrungen, österreichische Bundesliga-Teams. Daher stelle ich jetzt ganz salopp die Frage, Peter, wenn du ja sehr erfahrener österreichischer Spieler auch in der Bundesliga warst und bist natürlich, kannst du einen Vergleich ziehen, was das Liga-interne Können betrifft? Ich habe einfach den Eindruck, dass, so wie es Olympiakos oder PAOK vorgezeigt haben, aber auch natürlich andere, dass momentan die griechische Liga total floriert. Was zeichnet diese Liga aus?
Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Österreich und Griechenland, was ich jetzt die drei Spiele gesehen habe und vor allem gegen PAOK, die Einzelspielerqualität in dieser Liga ist schon extrem, extrem hoch. Wenn ich mir anschaue, was da bei PAOK dann noch eingewechselt worden ist, wie ein Despotov oder ganz, ganz viele Spieler, wo du einfach am Ball siehst, da ein junger Grieche, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, der auf der 10 gespielt hat, unglaublich gute Fußballer, und wenn's die dann verstehen, auch als Team zusammenarbeiten, dann kannst du dann schon sehr, sehr, sehr weit gehen, auch in europäischen Bewerben, wie man bei Olympiakos gesehen hat. Das, leider konnte ich gegen die noch nicht spielen, aber wie gesagt, diese Einzelspielerqualität, wenn du das schaffst, dann als Mannschaft auf den Platz zu bringen und jeder seine Stärken einbringt, würde ich schon sagen, dass da die griechische Liga höher einzuschätzen ist, was in Österreich ganz klar der Fall ist. Sie ist viel, viel intensiver, viel zweikampfintensiver, viel robuster. In Griechenland wird dann oft sehr, sehr viel auf individuelle Qualität gesetzt. Das ist für mich so, glaube ich, der größte Unterschied, wenn ich jetzt die zwei Champions vergleiche mit, okay, dieses Jahr war es in Österreich Sturm, aber wenn du den Serienmeister der letzten Jahre Salzburg nimmst und PAOK Saloniki vergleichst, wird sich das nicht viel nehmen, wenn es PAOK Saloniki versteht, als Team aufzutreten und dann seine Stärken. Also wenn dann jeder Einzelspieler seine Stärken auf den Platz bringt, glaube ich, dass sich da die beiden Mannschaften nicht viel nehmen werden.
Ich probiere es einmal mit dem Namen, mit dem Zehner von PAOK Saloniki. Haben Sie gemeint, Yannis Konstantelias? Da gab es nämlich im Sommer auch Interesse, des FC Red Bull Salzburg wird derzeit auf Transfermarkt mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro eingeschätzt. Also das ist ein richtig guter Fußballer. Martin, inwiefern warst du überrascht, als du erfahren hast, dass Peter Michol nach Griechenland wechselt? Manche hätten ihn ja doch weiterhin in Österreich erwartet, in der Bundesliga, vielleicht bei seinem Ausbildungsverein der Wiener Austria. Warst du überrascht vom Wechsel?
Ja, das muss er uns wahrscheinlich am besten erklären, warum das Abenteuer jetzt dann Ausland einmal begonnen hat, spät aber doch. Gespräche hat es ja schon in Zeiten gegeben, wo er beim LASK sehr erfolgreich war. Das haben wir gleich von Ihnen. Ich wollte eigentlich nur vorhin anmerken, Alfred, 2018 war Salzburg im Halbfinale der Europa League. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, auch Conference League. Das ist natürlich jetzt auch eine Liga, die ja auch deshalb geschaffen wurde, damit auch Teams, die vielleicht sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, auch die Chance haben, nicht nur im Hauptbewerb zu spielen, sondern vielleicht sogar einen Titel zu holen. Und deswegen hat man diesen Bewerb auch eingeführt. Heuer wird es insofern interessant, auch aus österreichischer Sicht, weil es ja keinen Absteiger mehr aus der Europa League gibt. Und dann gilt es dann eben auch zum Beispiel für Rapid oder für den LASK, falls er wieder mal in die Spur findet, nicht nur Punkte zu machen, wie übrigens in der ersten Saison Conference League, da war der Peter Michol dabei, da hat man die meisten Punkte gemacht. Und ich glaube, wären damals nicht auch die Europa League Dritten runtergekommen oder Zweiten in dem Fall, dann wird es vielleicht auch für den LASK noch weitergegangen im Frühjahr 2022. Also ich will nur sagen, es hat sich ein bisschen was geändert, auch jetzt bei diesem Modus. Und das ist ja mein Bewerb für die kleineren Teams. Und Olympiakos ist eben auch eine Mannschaft, die eigentlich jahrelang in der Champions League gespielt hat. Und ein Spieler, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, der war übrigens im Finale dabei, der rechte Verteidiger aus Spanien, Kini oder wie er heißt, der ist jetzt bei euch bei Atromitos.
Das ist jetzt mein Mitspieler, ja.
Ja, ja, und der scheint ja, also was man auch gesehen hat, im Finale ist auch eingewechselt worden, der hat natürlich auch Erfahrung und Qualität.
Ja, ist wahrscheinlich so, hat auf jeden Fall Qualität. Da stellen wir die Frage gleich, Peter Michael, warum ist es dann am Ende Atromitos Athen geworden? Gab es auch Gespräche mit der Wiener Austria, wurde kolportiert, dass es da ganz gut ausgesehen haben soll mit einer Rückkehr zu dem Ausbildungsverein. Können Sie das bestätigen, beziehungsweise wie gesagt, warum ist es dann Griechenland geworden?
Also tatsächlich hat es mit der Wiener Austria genau kein Gespräch gegeben. Jürgen Werner hat mich nicht angerufen. Oder Manuel Ortlechner hat mich nicht angerufen. Die Austria war somit kein Thema. Das einzige Thema, was aufgepoppt ist in den Medien und was auch stimmt, die Küber hat mich angerufen. Aber ich habe für mich die Entscheidung einfach getroffen. Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Ich war 10 Jahre bei einem unglaublichen Verein in Österreich, der so viele Ambitionen hat. Und ja, leider ging es nicht weiter. Und ich habe mir dann für mich die Frage gestellt, will ich jetzt weiter in Österreich spielen, wo ich alles schon gesehen habe, wo ich alles kenne. Natürlich war das letzte Jahr nicht berauschend. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, allen zu zeigen, schaut's, liebes Österreich, ich kann es noch, so schlecht bin ich gar nicht. Aber ich habe einfach für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt einfach mal was anderes sehen, etwas anderes erleben. Ich bin 29, so viele Chancen habe ich dann, glaube ich, auch nicht mehr, dass ich im Ausland dann irgendwo Fuß fassen kann. Und dann habe ich von der Möglichkeit hat Romy das Athen gehört und war vom ersten Tag an voll dafür. Ist auch dann relativ schnell gegangen. Ich habe vom Interesse gehört und 2 Tage später war ich dann in Athen und habe unterschrieben. Und ja, deswegen war einfach für mich die Entscheidung. Ich möchte jetzt ins Ausland, ich möchte was anderes sehen als den österreichischen Fußball und bis jetzt bereue ich sie absolut nicht.
Haben Sie sich eigentlich erkundigt bei Thomas Murk und Stefan Schwab, die beide bei PAOK spielen oder Damir Kanadi zum Beispiel, der war jetzt sogar 2-mal Trainer bei Atromitos. Zizan Stankovic, der steht seit Sommer 2021 bei AEK Athen unter Vertrag. Gab es einen Austausch? Haben Sie sich da auch kurz erkundigt, wie es so ist, in Griechenland tätig zu sein?
Mit Stefan Schwab und Thomas Murk habe ich jetzt hier nach dem Spiel ein bisschen gesprochen, aber beim Transfer tatsächlich habe ich mit Eftimios Kolouris einfach nur über Atromitos Athen lange gesprochen, weil er selbst hier Spieler war und Patrick Salomon war auch lange bei Atromitos Athen. Er hat mir auch viel über den Club gesagt und die 2 Meinungen haben mir eigentlich gereicht, dass ich sage, ich möchte das jetzt machen. Mit meinen Beratern gemeinsam habe ich mir dann natürlich auch die griechische Liga angeschaut. Ist das eine Liga, wo ich meine Stärken einbringen kann? Oder ist das eine Liga, wo es die eher nicht für mich spricht? Und all diese Meinungen, was ich mir da eingeholt habe, haben dann dazu geführt, dass ich sage, ich mache den Schritt nach Griechenland. Es kann eine Liga für mich sein. Und ich glaube, ich habe auch in den ersten 3 Spielen jetzt schon eine Duftmarke gesetzt. Ich spiele jetzt die 2 Spiele, was ich von Anfang an spielen durfte, spiele ich jetzt nicht auf meiner Lieblingsposition, muss ich sagen. Ich spiele hier ein bisschen weiter vorne. Aber auch hier in Griechenland, wie gesagt, ich finde meine Räume, ich kann mich entfalten. Der Trainer gibt mir extrem viel Freiheiten. Mit dem Ball, gegen den Ball haben wir natürlich schon eine gewisse Struktur drinnen. Aber ja, deswegen all diese Faktoren haben dazu geführt, dass ich sage, ich möchte den Schritt nach Athen machen. Und wie gesagt, ich bereue bis jetzt absolut gar nichts.
Ja, und inwiefern hat vielleicht auch das Wetter eine Rolle gespielt? Bei uns in Österreich ist es derzeit auch relativ heiß, teilweise über 30 Grad. Aber ich glaube, bei Ihnen in Griechenland, da kratzt es sogar an der 40-Grad-Marke. Wie dürfen wir uns da ein Alltagsleben vorstellen? Wie wird trainiert? Wann wird trainiert? Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei Ihnen derzeit aus?
Normaler Tagesablauf ist es im Gegensatz zu Österreich definitiv nicht. Wir trainieren. Wir trainieren meistens 9 Uhr morgens in der Früh, weil zwischen 11 und, ja, was soll ich sagen, 17, 18 Uhr kannst du in Griechenland nicht auf den Fußballplatz gehen. Es hat dann teilweise zwischen 39, 42 Grad. Es ist unmöglich, da irgendwie eine Trainingseinheit abzuhalten. Wenn wir dann abends trainieren, dann ist das meistens zwischen 19 Uhr und 19:30 Start. Also ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich hatte auch anfangs natürlich mit dem Wetter zu kämpfen, ist schon verlierst du teilweise 3 bis 4, 5 Liter Schweiß pro Training ist schon anders, aber auch daran habe ich mich relativ schnell gewöhnt. Wie gesagt, ist alles echt sehr schnell gegangen, schneller als was ich gedacht habe, auch was meinen Fitnesszustand betrifft. Ich habe doch die letzten 2 Monate dann kein Fußballtraining mit der Mannschaft gehabt. Und ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich relativ schnell zurechtgefunden, was man dann, glaube ich, auch sieht, wenn ich da mit so viel Trainingsrückstand schon nach dem ersten Spieltag, also am zweiten Spieltag in der Startelf stehe. Passt einfach alles im Moment sehr, sehr gut. Ich bin froh, hier zu sein und versuche natürlich dann auch nach der Länderspielpause da anzuschließen.
Alfred, jetzt könnte ich behaupten, gelernt, gut, Fitnesslevel ist immer wichtig bei einem Fußballer. Wäre Griechenland etwas für dich, so 39 bis 40 Grad im Schatten? Oder wie dürfen wir uns das dann vorstellen, wenn es dir in Griechenland gefallen würde, Alfred?
Ja, das ist, glaube ich, im Fußball extrem schwierig, weil mit so einer Temperatur kannst du fast kein physisches Training durchführen. Ja. Dann wird sich das hauptsächlich reduzieren auf taktische Einheiten und da wahrscheinlich auch nicht über 90, 100 oder 120 Minuten, sondern eher kürzer. Ich möchte nur Folgendes betonen, so wie ich den Peter in Erinnerung habe, auch wie er beim LASK unter anderem dann in einer sehr erfolgreichen Zeit tätig war, war ja seine Stärke vor allem ein begnadeter Linksfuß, mit dem er sehr viele öffnende Bälle gespielt hat, mit denen er fantastische Standardsituationen gespielt hat, ein hohes, enormes Spielverständnis an den Tag gelegt hat. Das heißt also, dies ist ja die Voraussetzung dafür, wenn es, wie der Peter vorhin schon einleitend gesagt hat, in Griechenland die individuelle Qualität der Spieler gefordert ist, dann bringt er die einmal sofort mit. Und wenn er jetzt dann auf einem physischen Niveau agieren kann, wobei das Limit ja für alle Spieler dann die äußeren Umstände, sprich die Wetterlage ist, dann kann er auf diesem Niveau durchaus auch seine körperliche Qualität ausspielen und daher seine Stärken umsetzen. Ich finde, es war ein toller Schritt, Peter, da kann ich dir nur gratulieren. Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, wir haben natürlich in Griechenland mit PAOK, dem Meister, und dann den 3 großen Clubs aus Athen, Panathinaikos, Olympiakos und AEK, sehr übermächtige Gegner. Wie lautet euer, sage es vorsichtig, Ziel, das ihr formuliert habt, innerhalb der Meisterschaft?
In Griechenland ist es ja diesmal erstmal so, dass die ersten 4 Mannschaften sich den Meister ausspielen, Platz 5 bis 8 spielt dann um die Conference League und der Rest spielt um einen Abstieg. Und das klare Saisonziel ist von uns einmal, dass wir nach dem Grunddurchgang auf den Plätzen 5 bis 8 landen und wir wollen dann schon den 5. Platz erreichen, der zur Conference League berechtigt. Wir haben, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, 14 Neuzugänge, der Verein hat 17 Spieler abgegeben. Wir haben richtig viel, also muss ich wirklich sagen, ich war anfangs auch überrascht davon, haben wirklich richtig viel Qualität in der Mannschaft. Aber wenn du 14 Neuzugänge holst, 17 Spiele abgibst, dann braucht es auch seine Zeit, bis du dich findest. Vor allem ich bin dann später dazu gestoßen, ist ja dann nicht nur das Fitnesslevel, sondern du musst deine Mitspieler mal richtig kennenlernen, wie sind die Laufwege, was macht er gerne am Platz. Es braucht alles seine Zeit. Ich muss sagen, unsere Performances in den ersten 3 Spielen waren schon richtig, richtig gut. Wir haben auch diese Woche wieder viel oder sind dabei, diese Woche wieder viel einzustudieren, was am Platz wichtig ist. Wir sind dabei, uns kennenzulernen. Und wie gesagt, Fußball ist zwar ein Ergebnissport, aber wenn wir mit diese Leistungen fortführen, bin ich davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen dann die 3 Punkte mal dass wir die mal einhamstern und dann kommst du in einen positiven Flow und dann bin ich ziemlich sicher, dass wir unsere Ziele erreichen können. Wir haben ja am ersten Spieltag gegen Aris Saloniki gespielt. Das ist so, sagt man in Griechenland, der Gegner um Platz 5. Und muss sagen, das war ein richtig ausgeglichenes Spiel mit Vorteilen für uns, wo wir dann unglücklich in Rückstand geraten sind durch ein Eigentor, dann auch den Ausgleich gemacht haben. Also es hält sich die Waage mit Aris Saloniki und ich denke, dass man da, dass das dann in diesen Entscheidungsspielen im Playoff darauf hinausläuft, Aris Saloniki oder Atomitos Athen.
Ja, dann drücken wir Ihnen und Ihrem neuen Arbeitgeber natürlich die Daumen, dass wir Sie vielleicht nächste Saison dann auch auf internationalem Parkett mitverfolgen dürfen.
Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen. So wird der Damir Kanadi, oder? war das dann auch so wie in der Damir Kanadi, ne? Da war ja auch eine der erfolgreichsten Saisonen des Clubs.
Der Damir Kanadi war, glaube ich, mit Automitos den auf Platz 2 oder 3, bin mir gar nicht sicher, war dann auch in der 3, war dann, glaube ich, Europa League Quali gegen Fenerbahce Istanbul oder so. Also er ist da auch sehr hoch angesehen. Seine zweite Amtszeit war dann leider nicht mehr so erfolgreich, aber sprechen viele Leute von ihm bei Automitos Athen. Ja.
Sie hatten auf jeden Fall eine äußerst erfolgreiche Zeit beim LASK. Das ist kein Geheimnis, auch leider nicht, dass es vergangene Saison für Sie eine äußerst schwierige Situation war. Sie waren ja jahrelang Stammspieler, absolute Identifikationsfigur. Im Herbst kamen Sie unter Trainer Thomas Sagede lediglich dann auf 11 Bundesligaspiele, wurden nicht einmal für den Europa-League-Kader genannt, sozusagen aussortiert. Und der damalige Geschäftsführer Sport, Radovan Vujanović, meinte, der Trainer hat uns nach den ersten 5 Runden Daten vorgelegt. Wir wollen Pressing spielen und dann gibt es eben keinen Platz für Peter Michorl. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wie schwierig war damals diese Situation für Sie? Wie bewerten Sie die gesamte Situation jetzt im Nachhinein?
Boah, ich glaube, mit der Schlimmste, was einem Fußballer so passieren kann, wird dir quasi das weggenommen, was du am meisten liebst. Ne? Du willst Fußball spielen, du willst am Platz stehen, du willst dich matchen. Und das konnte ich dann einfach nicht mehr. Der Verein hat eine Philosophie vorgegeben mit Thomas Sageda. Thomas Sageda war dann der Meinung, dass das so mit mir nicht durchzuführen ist. Das muss man dann auch als Profisportler akzeptieren und hinnehmen. Aber ich glaube, ich habe mich dann auch in den Monaten danach extrem professionell verhalten. Ich habe versucht, Gas zu geben, habe dann auch wieder nach, glaube ich, 2 Monaten meine Chancen bekommen, die ich meiner Meinung nach dann auch gerechtfertigt habe am Platz. Aber ja, die Situation war dann so, wie sie ist. Sie war absolut nicht leicht, weil wenn du 10 Jahre im Verein bist, 9 Jahre davon quasi Stammspieler und dann plötzlich nicht mehr, ist das dann ja leicht zu verkraften, was nicht, aber ich hatte viel Unterstützung, was man dann, glaube ich, auch beim letzten Heimspiel gegen Sturm Graz gesehen hat. Ich hatte unglaublich viel Unterstützung der Fans, es hat mir viel, viel Kraft gegeben, weil oft ist dann wirklich nicht einfach, du gehst trainieren, du machst es eigentlich für mein Empfinden richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob das Thema war im Sommer, aber ich habe Ende die Kübauer Zeit, Urlaubszeit, Anfangszeit, Thomas Sageda über den Sommer richtig, richtig Gas gegeben, 7 Kilo abgenommen gehabt. Also ich war schon fit, ich war schon bereit, auch diese intensive Spielweise zu spielen. Und wie wir alle wissen, war der LASK relativ erfolgreich mit diesem Pressing-System unter Oliver Glasner oder Valeria Ismail. Und ich war da, glaube ich, schon ein Mittelpunkt dieser Mannschaft. Ich habe diese Mannschaft, glaube ich, auch geprägt mit einigen anderen Akteuren. Und ja, dann war es dann für mich auch schon schwer zu verstehen, aber ich habe es akzeptiert. Und leider ist die Zeit jetzt beim LASK vorbei.
Aber der auslaufende Vertrag war nicht doch auch ein Thema?
Kann ich so nicht sagen. Mit mir wurde kommuniziert. In dieser Spielweise ist für mich kein Platz. Bis zum Winter habe ich dann noch beim LASK bei den Profis mittrainiert. Dann gab es vor Weihnachten ein Gespräch, wo mir mitgeteilt wurde, dass auch ab Vorbereitungsstart beim Training kein Platz mehr für mich ist. Und ich habe mich dann lange mit meinen Beratern zusammengesetzt. Was ist das Beste für mich? Bleibe ich beim LASK? Lasse ich mich verleihen oder gleich ein dauerhafter Transfer? Und wir haben alles eruiert und im Endeffekt kam dann die Entscheidung, dass ich bei den Amateuren trainieren und spielen werde. Und ja, wie gesagt, ob der auslaufende Vertrag da ein Thema war, kann ich so nicht beantworten.
Ja, und in der Regionalliga Mitte haben sie dann 14 Partien für die Amateure absolviert und immerhin 6 Treffer dabei erzielt, waren auch, glaube ich, in der einen oder anderen Begegnung als Kapitän auf dem Feld mit dabei. Und bei uns gibt es auch immer für Fans die Möglichkeit, Fragen an uns zu senden, die wir dann gerne unserem jeweiligen Gast stellen. Viele möchten natürlich wissen, wie schwer es dann trotzdem für Sie war, vor allem auf der emotionalen Ebene, den LASK im Sommer zu verlassen. Sie waren ja ein absoluter Publikumsliebling.
Boah, emotional. Ich habe richtig, kommen auch jetzt wieder die Tränen, wenn ich darüber sprechen muss. Es war so dieses Sturm Graz Heimspiel, ich glaube, es war der 12. oder 13. Mai, und du wirst dann am Feld verabschiedet offiziell vom Verein, gehst auf die Tribüne, und ich habe dann davor schon gesehen, Legende für immer, und habe mir gedacht, ja, wenn da jetzt da etwas für mich kommt, dann wird schon richtig, richtig schwer, nicht in Tränen auszubrechen. Gehst auf die Tribüne rauf und dann wird da ein Bild hochgezogen und bist einfach du. Es war schon eine unglaublich schwere Zeit. Ich bin auch in ein brutales Loch nach diesem Tag gefallen, weil, wie jeder weiß, liegt mir der LASK extrem am Herzen. Ich habe 10 wunderbare Jahre da verbracht, bin mit dem Verein aufgestiegen, habe die Champions League-Hymne auf der alten Linzer Kugel noch gehört, Stadioneröffnung. Es war wirklich 10 wunderbare Jahre, und das dann nicht mehr da, dann kein Teil mehr davon zu sein, da bricht dann schon etwas weg, aber ja, war dann schon 1,5, 2 Monate in ein Loch, muss ich sagen, wo du dann ein bisschen brauchst, da wieder rauszukommen, aber im Fußball geht es immer weiter. Ich habe mich relativ fit gehalten, mit Einzeleinheiten, Laufen, Kraftkammer, was weiß ich, und ja, bin jetzt wirklich richtig froh, hier in Athen zu sein. Jetzt geht's einfach wieder für mich darum, Fuß zu fassen nach einem wahren Seuchenjahr. Und ich glaube, ich bin da am besten Weg.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese offenen Worte, sich selbstverständlich, und ich kann Ihnen auch noch mitteilen, also bei fast jeder Frage war noch mit dabei ein Satz: Peter, wir vermissen dich unglaublich. Also das nur von den LASK-Fans, die Sie weiterhin natürlich im Herzen tragen. Martin, bitte.
Ja, mir fällt da nur ein, ich meine, das ist ja wirklich eine brutale Geschichte, kommt natürlich leider immer wieder vor, dass jemand von heute auf morgen quasi mitgeteilt bekommt, du hast zwar einen Vertrag, aber wir brauchen dich nicht. Und Alfred, da fällt mir natürlich ein, auch deine Karriere. Du hast wohl nicht unterschrieben und durftest 18 Monate nicht Fußball spielen. Also nicht profimäßig. Das ist ja nicht unähnlich bei Peter Michol gewesen.
Ja, nicht unähnlich. Nur damals hat es eben kein Bosman-Urteil noch gegeben. Sprich, nach Vertragsende konntest du gehen. Und du warst ja damals zu meiner Zeit Leibeigener der Vereine. Also das kann man fast nicht vergleichen. Aber ich kann auf jeden Fall den Peter verstehen.
Genau, vom Mentalen, ja, Martin.
Ja. Ich wollte dich gerade sagen, ja, das verstehe ich durchaus, dass man da irgendwie dann am Ende wirklich sich die Frage stellt, ist das wirklich wahr jetzt?
Ja, aber Alfred, ganz kurz noch zu dieser Personalie. Peter Michol, haben wir jetzt auch schon gesagt, war ein absoluter Leistungsträger über Jahre hinweg beim LASK, galt als Integrationsfigur, Fanliebling. Du kennst ja Thomas Sageda auch recht gut. Im Nachhinein sind wir alle immer gescheitert, aber hätte es deiner Meinung nach da nicht einen besseren Weg gegeben? Das ist jetzt alles sehr theoretisch und ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ja, hat ja auch für sehr viel Aufsehen gesorgt, wie das Ganze abgelaufen ist.
Ja, ich möchte da einen Schritt über diese individuelle Sache, die den Peter betrifft, hinausgehen. Wir sehen mittlerweile, wenn du die Zahlen gelesen hast, 6 Milliarden Transferumsatz heuer.
Einer würde
Was
mir
ich
reichen.
Sagen will, ist... Naja, aber überleg dir das noch einmal. Der Peter hat vorhin gesagt, 17 oder 16 sind gegangen und neue sind gekommen. Wenn ich mich vorbereite auf die Europa League oder Conference League Saison, bei vielen Teams ist genau das der Fall. Was ich sagen will ist, mittlerweile zählt das nicht mehr, dass man eine lange Zeit bei einem Verein verbracht hat. Man hat dadurch keine Bonität mehr, weil die Clubs mittlerweile alle in eine Schiene oder auf eine Schiene gefahren sind, die mir gar nicht gefällt. Nämlich zu glauben, man holt Spieler, entwickelt die und verkauft sie dann teuer weiter. Der LASK ist mittlerweile auch auf so einer Schiene und ich sehe hier leider keine Möglichkeit, dass man teure Verkäufe lukrieren kann beim LASK. Also das betrifft also nicht nur den LASK, sondern viele Clubs in Europa. Ja, auf der mittleren Schiene oder mittleren Ebene der Qualitäten, auch da ganz oben natürlich, da ist überhaupt völlig losgelöst, was hier bezahlt wird mittlerweile für Spieler. Also Fußball ist ein Geschäft geworden. Und wenn das der Fall ist, muss man das ganz ehrlich sagen, Peter, Emotionen und Menschen sind dann zweitrangig. Und das ist eigentlich die Tragik an dem Ganzen.
Wollte gerade sagen, das ist ja dann das extrem schade, was schon Menschlichkeit und so weiter und so fort. Es ist ein Leistungssport, aber eben dann alles nicht so einfach. Und ich glaube, damit können wir dann diese Thematik auch abschließend. Ganz wird das Peter Michol wahrscheinlich ohnehin aus emotionaler Sicht nie schaffen, was auch völlig verständlich ist. Und beim LASK gab es Gestern die Trennung vom bisherigen Trainer Thomas Darasch und dem Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic. Markus Schopp kommt vom TSV Hartberg, übernimmt bei den Linzern in Doppelfunktion. Peter, inwiefern war die Ablöse von Thomas Darasch und auch von Radovan Vujanovic für Sie jetzt dann in den vergangenen Tagen erwartbar? Was lief zuletzt alles falsch bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber?
Ja, erwartbar. Wir kennen ja alle das Fußballgeschäft. Der LASK ist in den ersten fünf Runden, glaube ich, oder?
Ja.
Und mit 3 Punkten in die Saison gestartet und hat natürlich durch das Stadion, durch die ganzen Spieler andere Erwartungen. Thomas Darasch hat, glaube ich, im oberen Playoff übernommen nach 3 Spieltagen. Hat da einen überragenden Job gemacht, wie ich finde. Ist mit dem LASK souverän Dritter geworden. Und ja, leider ist der Saisonstart für den LASK weniger gut verlaufen in der Bundesliga, leider in der Europa League. Ich habe alle Spiele mitverfolgen können, weil es sich zeitlich ausgegangen ist. In der Europa League.
Natürlich bei uns auf Sky, oder?
Natürlich bei euch auf Sky, wo sonst? Und ja, es war einfach irgendwie der Wurm drinnen, vor allem das letzte Spiel gegen einen Wolfsberger AC. Da ist absolut gar nichts zusammengelaufen. Ich glaube, nach ein paar Minuten hat Jerome Boateng eine gute Möglichkeit nach einem Eckball mit dem Kopf und dann geht der WRC quasi mit der ersten Chance, war sie keine, Simon Biesinger schießt von 30 Meter direkt, trifft er auch nicht alle Tage und dann kommst du wieder in so einen Flow rein, in einen Negativ-Flow, der natürlich in dieser Situation absolut unvorteilhaft ist. Dann kriegst du das 0-2, Sascha Arbeit mit einer roten Karte, die so nie wieder passieren wird, davor nie passiert ist. Sascha ist mit Sicherheit kein brutaler Spieler, aber das kommt dann alles zusammen und dann war es dann irgendwie im heutigen Fußballgeschäft schon erwartbar, dass der LASK hier die Reißleine ziehen muss und wie ich aber finde, haben sie jetzt mit Markus Schopp einen absoluten Top-Fachmann verpflichtet, wo ich mir sicher bin, dass der LASK in den nächsten Wochen wieder dahin zurückkehren wird, wo er hingehört.
Sind wir schon sehr gespannt drauf und werden wir in weiterer Folge natürlich auch noch besprechen, die Bestellung von Markus Schopp, was das für den LASK in weiterer Folge bedeutet. Alfred, deine Einschätzung, also wir haben es schon gehört, vor der 1-5 Heimniederlage gegen den WRC gab es ja bereits Gerüchte um eine mögliche Ablöse von Radovan Vujanovic. Warum hat es jetzt dann gleich beide getroffen, sprich Trainer und Geschäftsführer Sport, deiner Meinung nach, Alfred?
Weil ich glaube, dass Markus Schopp, ähnlich wie es in Hartberg auch getan hat, gesagt hat, ich werde nur Trainer, wenn ich auch gleichzeitig Sportdirektor bin.
Glaubst du, ist das so? Martin, du hast
ja, das glaube ich.
Guten Draht immer wieder zu den Trainern der österreichischen Bundesliga, so auch zu Markus Schopp. Denkst du, war das wirklich so? Er hatte schon sehr viel Mitspracherecht. Natürlich, manche sagen, er hat sportlich alles in Hartberg entschieden. Wie schätzt du das jetzt ein beim LASK? Manche sagen auch, ob er sich da jetzt nicht vielleicht sogar übernimmt, denn alleine der Trainerposten beansprucht schon genügend Zeit an sich.
Naja, also auf der Insel gibt es nur diese Funktion, ne? Da ist der Manager.
Aber ich möchte jetzt nicht die Qualität absprechen, Markus Schopp.
Nein, aber ich wollte nur sagen,
dort hat es nicht funktioniert.
Ja. Nein, aber jeder Manager, wo hat es nicht funktioniert?
Ja, für ihn, auf der Insel.
Ja, das war aber eine andere Konstruktion, über die könnten wir jetzt auch noch reden. Da müssen wir mal mit Markus vielleicht einen Podcast machen. Ja,
machen wir gerne.
Ja, aber jetzt meine ich jetzt, wenn du nimmst Trainer, die in der Premier League sind, haben eigentlich gemeinsam mit Mitarbeitern das Sagen über den Kader, über die Zusammenstellung und haben natürlich eine Fülle an Assistenten, um dann den regelmäßigen täglichen Trainingsbetrieb tatsächlich auch auszuüben. Bestes Beispiel ist übrigens ein Trainer, der jetzt bei Salzburg ist, Pep Leinders, ja, der hat für Jürgen Klopp mit 2-3 anderen Kollegen, wie Vitor Matos, der auch mitgegangen ist nach Salzburg, im Prinzip die tägliche Arbeit gemacht. Ja. Klopp war für andere Dinge zuständig und das ist sehr viel, wie du richtig sagst, vor allem, dass dann auch alle am Kopf bereit sind. So, und bei Schopp bezogen, können wir es kurz machen, so wie es der Alfred gesagt hat, natürlich sowas. Markus Schopp hat in Hartberg sehr viel Verantwortung gehabt, gemeinsam mit Erich Kohler, aber hat sich sehr auch ausbedungen bei seiner Rückkehr, dass er nach Glasner halt für die Transferfenster im Sommer 2023, dass er diesen Kader zusammenstellen kann im Rahmen eines Budgets, um eben seine Art von Fußball dann auch umsetzen zu können. So, Ergebnis ist bekannt und er hat sich auch eine Ausstiegsklausel ausbedungen. Und für mich eigentlich überraschend, dass überhaupt im Sommer noch einmal die nächste Saison mit den Hartbergern begonnen hat. Denn wir sind auch alle einig, dass 2x5er zu werden im Laufe dieser vielen Jahre, wo er dort war. Der Plafond ist erreicht. Markus Schopp hat auch immer gesagt, die Infrastruktur bei Hartberg, und das ist nicht nur auf das Stadion bezogen, sondern auch auf die Trainingsbedingungen, sind eben nicht Bundesliga-tauglich und ist eigentlich auch schon leid gewesen, in den letzten Wochen und Monaten das immer wieder betonen zu müssen. Und es hat ja auch Angebote gegeben, so wie es für Peter Michol Angebote gegeben hat, hat es ja bei Markus Schopp auch von anderen Bundesliga-Clubs in den letzten 15, 16 Monaten Angebote gegeben. Er hat bei einigen abgesagt, bei anderen gab es dann eben andere Entscheidungen. Und wenn man das jetzt zusammenzählt, und ich glaube, da werden wir alle zustimmen, wenn man jetzt nicht ins Ausland geht, sondern in Österreich einen Umstieg wagt, was bleibt dann noch übrig? Also Salzburg Sturm ist kein Thema, Rapid auch nicht, die Austria war ein Thema, ist es aber nicht geworden, dann gibt es eigentlich nur mehr den LASK. Und korrigiert mich Peter Michol, ich glaube, dass der Kader gut genug sein sollte, um auch Ähnliches zu schaffen, was in den letzten Jahren möglich war. Und ich glaube, das traue ich auch Markus Schopp zu.
Ja, aber dann fragen wir gleich Peter Michol, was sollten weiterhin die Ansprüche des LASK sein, jetzt auch mit dem neuen Trainer und Sportdirektor Markus Schopp?
Ja, ich glaube, dass der LASK sich in den letzten Jahren als Top-3-Team der österreichischen Bundesliga etabliert hat. Und da sollten sie, ich denke, dass sie sich da auch wieder sehen werden. Und der Kader gibt es absolut her, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Der Kader ist sicher nicht so schlecht, wie der LASK im Moment dasteht. Es gibt unglaubliche spannende Spieler im Kader des LASK. Wenn ich da an Moses Uso denke, der leider noch nicht diese Scorer-Punkte erzielt, die er erzielen könnte, meiner Meinung nach, aber er ist wirklich ein extrem fleißiger Spieler mit extrem hohen Anlagen. Und genauso sehe ich das bei Marin Ljubicic oder was weiß ich. Und wenn dann die ganzen Verletzten beim LASK zurückkehren, das war ja schon gegen Wolfsburg, jetzt war es schon eklatant, was da alles ausgefallen ist. René Renner nach ewig langer Verletzung, das wieder das erste Mal in der Startelf. Und wenn's dann auf die Tribüne schaust mit Robert Schul, Flo Flecker, der im oberen Playoff unter Thomas Darasch wieder überragend in Form gekommen ist. Andres Andrade, der letztes Jahr ein unglaublich wichtiger Spieler für den LASK war. Roy Smolcic, der mir in den ersten Spielen für den LASK richtig, richtig gut gefallen hat. Das sind schon einige Leistungsträger nicht am Platz gestanden. Und wenn die dann.
Entschuldigung, dann haben sie noch den
Maximilian Entrup, den
Rechtsverteidiger.
Ja, der hat aber letztens gespielt.
Entrup, den Schopp auch
gut kennt. Ich
glaube, es ist eher fast die Frage.
Wie kann man die alle
bespaßen,
genau, oder? Genau, ja, es wird sich dann die Waage halten, wen stellt Markus Schopp auf, weil er die Qual der Wahl hat. Ich denke auch, Robert Schul mit dem Nasenbeinbruch wird dann hoffentlich nach der Länderspielpause wieder am Platz stehen können und da wird man dann wieder einen Unterschied merken, weil der Robi einfach ein immens wichtiger Spieler für diesen Club ist, der im letzten Jahr schon unglaubliche Zahlen auf den Platz gelegt hat. Oder seitdem er eigentlich zurück ist in Österreich, unglaubliche Zahlen auf den Platz legt, auch als Führungsspieler vorangeht in solchen Situationen. Also ich denke schon, wenn die ganzen Verletzten beim LASK zurückkehren, und das sind einige, werden sie wieder in diese Gewässer schlittern, wo sie hingehören. Und das ist für mich ganz klar die Top 3. Auch wenn Rapid dieses Jahr, das muss ich auch sagen, da habe ich auch viele, viele Spiele verfolgt, einen unglaublich guten Job macht mit Robert Klaus an der Linie. Die spielen sehr, sehr attraktiven Fußball, finde ich. Das wird so der Gegner für den LASK, glaube ich, sein, um Platz 3. Aber wie gesagt, ich sehe den LASK mittel- und langfristig ganz, ganz sicher wieder unter den Top 3.
Ja, Martin, weil du das erwähnt hast, Thomas Galvez zum Beispiel, finnischer Linksverteidiger, wurde von Manchester City ausgeliehen. Dazu auch noch Tavares oder Entrup, der verletzungsbedingt nicht dabei war, österreichischer Teamspieler. Also da brauchen wir uns, glaube ich, über die vorhandene Qualität gar nicht lange unterhalten. Aber was natürlich auch interessant ist, Peter, von außen heißt es immer wieder Sigmund Gruber. Der Geschäftsführer ist teilweise schwierig im Umgang, vertritt ganz klar, meinungsstark seine Meinung, trifft auch sportliche Entscheidungen. Manche würden sagen, warum auch nicht? Er hat den LASK wieder in die Bundesliga zurückgeführt, ein neues Stadion gebaut. Sie kennen ihn natürlich bestens. Jetzt können Sie und dürfen Sie uns gerne verraten, wie sind Sie mit ihm zurechtgekommen? Wie schwierig ist er denn überhaupt in Wahrheit, Sigmund Gruber?
Mittlerweile kenne ich den Sigmund knappe 10 Jahre und ich bin immer super gut mit ihm zurechtgekommen. Natürlich ist er ein meinungsstarker Mann, aber ich denke, in so einer Position, wenn du keine eigene Meinung hast, dann wirst du es auch schwierig haben. Ich persönlich bin super, super gut mit Sigmund zurechtgekommen. Es war immer ein ehrliches Verhältnis zwischen uns und auch er war beim Gespräch im Winter dabei und hat mir eben die Meinung des Clubs auch so gesagt und das muss man dann akzeptieren. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn du in dieser Position nicht meinungsstark bist, bist du, glaube ich, auch fehl am Platz.
Ja, also wie bereits erwähnt, in die Bundesliga zurückgebracht, dann neues Stadion gebaut, international dabei gewesen. Alfred, wie beurteilst du die Rolle von Sigmund Gruber? Wie wichtig ist auch so eine Person für den LASK? Ist ja wirklich auch eine Erfolgsgeschichte. Aber klar, es gibt dann eben auch immer wieder sehr kritische Stimmen. Wie erwartest du dir das Verhältnis auch zu Markus Schopp? Du gehst ja davon aus, dass da alles ausgemacht wurde.
Also zunächst glaube ich, dass man mehrere Kategorien an Präsidenten fast finden könnte, wie sie agieren. Innerhalb des Vereins oder vielleicht nach außen auch. Und Sigmund Gruber gehört da sicherlich zu der Kategorie, die die stärkste Stimme auch nach außen vertritt. Also er ist schon durchaus wortgewaltig. Dann gibt es Präsidenten, die hören und sieht man fast nicht. Wenn ich an den Rapid-Präsident denke zum Beispiel. Auch der Sturmpräsident, der lässt auch seinen Verantwortlichen in Ruhe arbeiten.
Aber deswegen ist ja Gruber, Entschuldigung Alfred, nicht mehr Präsident, sondern er ist ja Geschäftsführer.
Geschäftsführer.
Genau, es gibt einen anderen Präsidenten.
Gut, dann hast du mich richtigerweise korrigiert. auf solche Feinheiten nehme ich hier nicht Rücksicht.
Also bitte wichtig.
Er war Präsident, drüber. Aber jetzt ist er Geschäftsführer. Also genau. Jetzt müsstest du ihn vergleichen mit Reiter bei Salzburg zum Beispiel oder mit den Vorständen bei Rapid, bei Sturm, bei der Wiener Austria, dann wird es in etwa passen.
Gut, dann lassen wir das beiseite, konzentrieren wir uns auf Sportliche, weil du gesagt hast, ob Markus Schopp das schaffen wird oder das kann. Natürlich ist Markus Schopp, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ein unglaublicher Fachmann. Die große Challenge, die ich glaube, die er vor sich hat, jetzt diesmal innerhalb des Teams, habe ich den Eindruck, so wie es vielleicht letzte Saison auch beim ehemaligen Meister Salzburg gewesen ist, dass das Team nicht eine homogene Einheit ist. Ja, wenn ich nur Spiele sehe, dann sehe ich wieder an den Wort, nicht unbedingt Wort, aber an den Gestiken, die manche Spieler in Richtung andere Spieler tätigen, dass hier vielleicht auch da nicht eine wirkliche gute Einheit innerhalb des Teams da ist, sondern dass es vielleicht keine Gruppierungen gibt. Und der Markus Schopp wird das müssen von der ersten Minute eliminieren müssen, weil wenn, und da wird mich der Peter bestätigen, sicher auch bei Domitos wird das der Fall sein, wenn das Team nicht harmonisch funktioniert und nicht sozusagen eine Einheit darstellt, dann kannst du keinen Erfolg haben. Da, glaube ich, ist der Hebel in allererster Linie anzusetzen, vom Taktischen und so weiter, wissen wir, was auf den LASK da jetzt mit Markus Schopp zukommen wird und deshalb, da habe ich keine Sorge, aber diese Ebene, das ist die schwierige, die man sofort bearbeiten wird müssen.
Ja, 11 oder gar 23 Kaderfreunde sollte es sein oder irgendwie so. Großes Thema natürlich auch die Kaderzusammenstellung beim LASK, weil da gab es ja Thomas Sageda, Pressing, zuletzt dann wieder ballbesitzorientierten Fußball unter Thomas Darasch. Peter, Sie waren ja bei der Amtszeit von Oliver Glasner noch live mit dabei. Damals gab es einen klaren Wiedererkennungswert, sage ich jetzt einmal, viele Identifikationsfiguren mit Ihnen, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger würde mir einfallen, James Holland, Reinhold Ranftl, Thomas Geuginger und auch im weiteren Folge Marco Ragusch dazu. Philipp Wiesinger habe ich eh schon gesagt. Aktuell stehen, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, mehr als 15 Legionäre im Kader der Linzer. Sind Sie der Meinung, dass der LASK irgendwie so in den vergangenen Jahren bzw. Spielzeiten seine Identität verloren hat?
Es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ich denke, dass ein Verein, wie es der LASK ist, schon auch Typen braucht, die wissen, wie die österreichische Bundesliga funktioniert, wie der Verein funktioniert. Aber ich denke, dass der LASK auch diese Typen drinnen hat. Ein Robert Schul ist jetzt schon länger hier, ein Tobi Lawal ist länger hier, René Renner ganz, ganz lange, Flo Flecker ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre beim LASK. Es gibt schon diese Typen und ich denke, dass es immens wichtig ist, dass du solche, so Führungsspieler drinnen hast, die wissen, wie der Hase läuft. Weil wenn du nur mit ausländischen Spielern am Platz herumläufst, denke ich nicht, dass es, oder die nicht wissen, wie die österreichische Liga funktioniert, denke ich schon, dass es schwierig werden kann. Aber der LASK hat absolut diese Typen drinnen. Sie müssten dann halt nur wieder mal am Platz stehen. Aber Identität verloren. Fußball ist so schnelllebig. Jetzt gewinnen sie nächste Woche das Derby. kommen in einen positiven Flow und dann redet keiner darüber, ob jetzt da Robert Schul gespielt hat oder ob da Schieß mich tot gespielt hat. Ist einfach, Fußball ist schnelllebig, es lebt von Erfolg. Also, es sind so kleine Details, an denen du drehen musst. Und dann kommt der LASK in einen positiven Flow und dann werden wir in ein, zwei Monaten drüber reden. Ja, der LASK, Wahnsinn, wie der Fußball spielt, totaler Wiedererkennungswert. Also ist immer so, ja, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
Aber über die Auswärtsdressen, über die Rosaroten wird immer geredet.
Über die wird immer gesprochen, ja.
Auch kein einfaches Thema. Alfred, deine Meinung zur Kaderzusammenstellung des LASK, ist ja schon auch dann augenscheinlich, dass da verschiedene Herangehensweisen bei dieser Zusammenstellung herangezogen wurden, also eben Pressing-Fußball, dann ballbesitzorientierter Fußball, den es übrigens jetzt natürlich auch unter Markus Schopp in erster Linie geben wird. Wir erinnern uns an seine Zeit in Hartberg.
Wenn ich da noch schnell,
ja, bitte, gerne.
Wenn ich da noch schnell einhaken darf, wir haben ja den LASK über die letzten Jahre immer über diesen Pressing-Fußball identifiziert und wie ich es gerade eben gesagt habe, wenn der Fußball ist so schnelllebig, jetzt unter Markus Schopp, auch für mich der absolut richtige Mann für den LASK, weil er ein absoluter Fachmann, ein Topmann ist und der Markus Schopp kommt eben über den Ballbesitz-Fußball. Jetzt haben wir, wie ich es gesagt habe, der Fußball ist schnelllebig, der LASK gewinnt das Derby, kommt in einen positiven Flow und dann reden wir darüber, ja, der LASK ist so erfolgreich, spielt aber Ballbesitzfußball, wir kennen ihn alle, aber über restlichen Fußball, deswegen sage ich es, sind immer so Kleinigkeiten, es ist einfach nur ein kleiner Moment, der das Momentum eben ändert und der LASK kommt in einen positiven Flow und wir sprechen ja darüber, dass der LASK dieses Jahr überragend performt hat, also für mich ist es nicht das Wie, sondern oder schon das Wie, du musst es nur mit Leben ausfüllen. Ob es Ballbesitzfußball oder Pressingfußball, du musst die richtige Energie reinbringen und dann kannst du mit jeder Art von Fußball erfolgreich sein.
Ja, und in Österreich ist es auch oft so, es gibt nur Schwarz oder Weiß, fand ich ganz interessant. Beim vergangenen Podcast war Stefan Helm, der Cheftrainer der Wiener Austria, zu Gast und der hat gemeint, also es gibt auch Mischformen. In Österreich ist es oft so, dass ein Trainer darauf reduziert wird, Angriffspressing oder Pressing-Fußball oder dann eben Ballbesitz, Alfred. So einfach ist es nämlich dann nicht. Es gibt sehr viele Varianten und Arten, Fußball spielen zu lassen. Noch ganz kurz, wie beurteilst du die Kaderzusammenstellung des LASK? Was erwartet da Markus Schopp an Arbeit, würde ich jetzt einmal vorsichtig fragen.
Ja, du kennst ja meine Einstellung zu diesen Angelegenheiten von Pressing-Fußball, Ballbesitz-Fußball und was auch immer. Meine Einstellung ist insofern, dass man als Trainer stets versuchen sollte, die Spieler zu befähigen, etwas auf dem Spielfeld zu tun, was sinnvoll ist. Und diese Befähigung, Spieler eben ein Rüstzeug mitzugeben, das sollte den Trainingsprozess führen und lenken. Und das beinhaltet aus meiner Sicht, dass man einmal in einem Spiel hohes Pressing spielt, dann wieder mal vielleicht einen tiefen Verteidigungsblock hat. Also mehrere Varianten und Möglichkeiten, um nicht auf eine einzige Spielweise reduziert zu werden. Und das haben wir gesehen, das ist vielleicht auch nicht immer so zielführend. Daher, der Kader, den man dann zusammenstellt, sollte das berücksichtigen. Man hat nicht die allerbesten Spieler im Kader in Österreich. Ja. Da brauchst du wesentlich mehr Knete. Das kann sich vielleicht Salzburg leisten, aber die haben noch einen wesentlich anderen Ansatz zusätzlich, nämlich eben junge Spieler zu holen, die zwar teuer sind, aber die werden dann teuer verkauft und man will damit auch sich international positionieren als äußerst guter Ausbildungsverein für großartige Spieler. Daher, der LASK kann sich nicht die besten Spieler leisten, deshalb sollte er sehr wohl den Blick drauf haben, wer ist der Trainer und ist dieser Trainer in der Lage, ein Befähigungsteam herzustellen, sprich, dass die Spieler je nach Situation auf dem Spielfeld das Richtige machen. Und das ist schwierig genug. Und Markus Schopp möchte ich auch hier nicht als sogenannten Ballbesitz-Fußballtrainer einordnen. Ich glaube, er kann sehr wohl auch da differenzieren, wie und wann und wo und warum und weshalb. Die Ws dieser Welt sind unendlich.
Hui. Martin, wie viele Ws findest du aktuell beim LASK? Wie auch immer das jetzt gedeutet wird, wie erwartest du den LASK unter Markus Schopp ähnlich wie in Hartberg? Oder wird es dann auch eine Art Mischform?
Ich glaube, das ist jetzt zu früh zu sagen. Bis jetzt hat es eine Trainingseinheit gegeben, aber wir haben jetzt schon den Kader. Ich glaube, der Kader gibt sehr vieles her. Du kannst umschalten. Du kannst aber sehr wohl auch Lösungen finden im Ballbesitz. Und ich glaube, das wird es auch sein. Ich glaube, das Wichtigste ist außerdem im Moment, das ist mein Eindruck, so wie wir den LASK verfolgen und mitbekommen, dass das Ganze, so wie es der Peter Michol auch gesagt hat, es geht eh nicht ums Wie und vor allem auch, dass du es mit Leben erfüllst. Und ich glaube, das ist momentan eine mentale Komponente, die da angesprochen werden muss, dass die Spieler auch wieder Vertrauen haben, dass sie auch an sich glauben. Und die Auslosung ist ja nicht so schlecht. Wir haben Atabi, das kann man gewinnen. Dann kommt der GAK, das ist ein Aufsteiger, der auch noch sich sucht. Also es geht relativ schnell. Und ich sage es noch einmal, der LASK, und danach geht es dann in der Conference League los, also der LASK hat die Möglichkeit, mit dieser Mannschaft und mit diesem Trainerteam auf alle Fälle die Ziele zu erreichen, die auch genannt wurden. Also international im Frühjahr in der K.O.-Phase zu sein und national ist man in beiden Bewerben dabei. Wir wissen, es gibt eine Punkteteilung. Da ist alles noch möglich. Ja? Ich meine, die Meisterschaft, die muss man ja nicht gleich ausrufen. Man kann ja trotzdem auch einmal so wie Atromitos will einmal den Klassenerhalt schaffen und dann schaut man, was rauskommt und unter die ersten 8 kommen und genauso wird der LASK schauen, dass unter die ersten 6 kommt. Und ganz ehrlich, das sollte wirklich zu schaffen sein.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, in der Admiral-Bundesliga geht es am 14. bzw. 15. September mit der 6. Runde der Admiral-Bundesliga weiter. Für den LASK steht das Oberösterreich AB bei Blau-Weiß Linz an. Peter, was erwarten Sie von diesem Spiel? Wer geht denn jetzt als Favorit in dieses Duell?
Ja, das Derby hat immer eigene Gesetze. Das habe ich letztes Jahr noch live miterleben können. Wir sind dort sang- und klanglos 2-0 untergegangen. Aber Favorit bleibt für mich trotzdem der LASK mit dieser Kaderqualität. Wenn dann die verletzten Spieler hoffentlich ein paar zurückkehren, ist für mich der LASK der Favorit. Blau-Weiß macht es dieses Jahr richtig, richtig gut. Habe ich auch schon 1-2 Spiele verfolgen können, aber trotzdem, der LASK wird die Nummer 1 in Linz bleiben.
Klare Ansage von Peter Michol, das hätten Ihnen auch die Fans des LASK nicht nachgesehen, wenn Sie jetzt etwas anderes behauptet hätten, Alfred. Blau-Weiß Linz hält aktuell bei 7 Punkten, das Ganze nach 5 Runden in der Admiral-Bundesliga. Der LASK lediglich bei 3 Zählern. Was ist dein Ausblick für das Linzer Derby?
Ja, das jetzt zu prophezeien, wie das Spiel wird, es wird auf einmal jeden Fall von den ganzen Umständen herum volle Hütte. Ja, es sind zwar nur 5.000, glaube ich, im Personal-Hofmann-Stadion, wenn mich nicht täusche, gehen da rein, aber trotzdem wird eine enorme Stimmung herrschen. Das heißt, zum einen wird Blau-Weiß das zeigen, was sie in der letzten Zeit immer gemacht haben, und das war hervorragend. Ja, das letzte Spiel, da haben wir ja auch einen Trainer gehört, der einmal nicht nur sehr ruhige Interviews gegeben hat, sondern auch einmal sehr emotional geworden ist in Richtung der Schiedsrichter. Das heißt, der Trainer wird sicherlich einiges auch an Motivationsarbeit in Richtung seiner Spieler tun. Das heißt, der LASK muss darauf eingestellt sein, dass hier 11 hoch- und höchst motivierte Spieler von Blau-Weiß an den Spieltag auftreten werden. Das heißt, der LASK wiederum muss ähnliche Motivation zeigen und wenn Markus Schopp das, was ich schon erwähnt habe, in den Griff bekommt, dass endlich ein Teamgeist wieder hier zu sehen ist, dann wird die Qualität, die trotzdem beim LASK höher ist, das ist ohne Zweifel so, vielleicht doch den Ausschlag geben. Aber ehrlich gesagt, es ist von einem 3-0 für Blau-Weiß bis zu einem 0-3 vom LASK alles möglich.
Alfred, sag ich schon, Martin, deine Einschätzungen fürs Oberösterreich Derby Blau-Weiß gegen den LASK und dann auch in weiterer Folge, du hast es schon erwähnt, die Linzer sind natürlich im Hauptbewerb der Conference League vertreten, da gibt es dann anschließend auch das erste Heimspiel gegen Djurgården. Was ist da der Mannschaft von Markus Schopp zuzutrauen?
Tja, da müssten wir jetzt eine Glaskugel haben. Also,
ja, warum haben wir die nicht?
Über den LASK haben wir schon gesprochen, das wird Blau-Weiß, Davi, da ist alles möglich. Turnaround für, ich sag mal so, für Blau-Weiß ist es unangenehm, dass es einen neuen Trainer gibt. Ja, also sonst hätte jetzt gesagt, wenn alles gleich geblieben wäre, das ist für Blau-Weiß, hat da gute Chancen, den LASK endgültig ins Tal der Tränen zu stoßen, wenn es nicht ohnehin schon dort sind. Aber jetzt mit dem neuen Trainer gibt es Aufbruchstimmung. Und über die Europacup-Saison zu reden, ist jetzt schwierig. Jetzt soll mal der Shop 3 Bundesligaspiel und ein Pokalspiel, zweite Runde absolvieren und dann sieht man, ob es greift oder nicht. Und dann geht's los gegen Schweden. Aber jetzt wollen wir schauen.
Gegen die Schweden.
Gegen die Schweden. Im Übrigen, wenn du schon bei Ende September bist, weil wir vorhin eingangs gesprochen haben, da spielt der Peter Michol dann gegen Olympiakos. Das ist erst was, ne?
Ui, wie groß ist da schon die Vorfreude bei Ihnen, Peter?
Ja, riesig. Beim Wechsel nach Griechenland waren natürlich die Top 4 immer in meinem Kopf drinnen. Das ist dann das erste große Spiel auswärts in einem richtig coolen Stadion. Freue mich natürlich drauf, wenn das so wie gegen Pauk wird, mit dieser Stimmung. Weil die Pauk-Fans waren schon richtig, richtig verrückt. Aber auch unsere haben gescheit Gas gegeben am Sonntag. Ja, Vorfreude ist riesengroß. Aber auf jedes Spiel in Griechenland, das ist, wie gesagt, ist einfach etwas Neues für mich. Jedes Spiel ist da irgendwie wieder besonders. Fühle mich ein bisschen so wie der 22-jährige Peter Michael, der die erste Bundesliga-Saison bestreitet. Jetzt bin ich halt in Griechenland. Bin einfach richtig froh, diesen Schritt gemacht zu haben, etwas Neues zu erleben und mich einfach wieder neu zu finden. Für mich beginnt meine Karriere wieder von null quasi.
Und sprachlich ist es eine Herausforderung, wollte ich nur sagen. Entschuldigung, Alfred, weil wenn man quasi mit niemandem so kommunizieren kann, oder?
Ja, weil ich kann die Griechen Englisch.
Ja, ich bin wirklich überrascht. Alle meine Mitspieler sprechen richtig, richtig gutes Englisch, auch die Griechen. Ich habe einen Deutschen in der Mannschaft mit Makana Baku, dem Bruder von Riedle Baku von Wolfsburg. Also ich kann mich auch auf Deutsch unterhalten hier in Griechenland. Zit Stankovic, mit dem habe ich auch schon Kontakt aufgenommen bei AEK Athen.
Also, Stefan Schwab im Spiel ein bisschen Konversation
geführt. Mit Stefan Schwab habe ich im Spiel.
Trash-Talk.
Weil wir uns eigentlich. Nein, es war gar nicht so der Trash-Talk, wie wenn wir mit Rapid gegen den Last gespielt haben. War entspannter. Aber ja, wir sind uns in 90 Minuten auf den Füßen gestanden, sowas nicht. Aber wie gesagt, ein paar griechische Wörter kann ich auch schon, wie du eingangs erwähnt hast, Martin Kalimera, das verstehe ich schon ganz gut.
Und die anderen erwähnen wir nicht.
Ja, die anderen verstehen mich
nicht. Fußballersprache.
Die griechische Aussprache ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also muss ich wirklich sagen, da muss man sich dran gewöhnen.
Eine Frage bitte, Peter. Gibt es in Griechenland auch den Video Assistant Referee und hat man dort ähnliche Problematiken wie in Österreich? Das muss ich jetzt viel wissen, weil...
Alfred macht ein kleines Fassel auf zum Ende.
Bevor der Peter antwortet, wollte ich nur sagen, Alfred, in Griechenland werden extra für viele Spiele Schiedsrichter aus dem Ausland eingeflogen. Ja. So viel zum Thema, ob es dort Probleme gibt.
Ja, die sollen einmal Österreich einfliegen lassen.
Also Schiedsrichter-Thema in Griechenland ist sehr, sehr hoch, muss ich sagen, weil mitten war haben wir fast mehr Probleme als in Österreich. Ja. So kann ich das.
Boah, so kann ich das. Ehrlich. Aber Sie bekommen schon mit, dass es fast wöchentlich pro Runde Diskussionen
um den VAR in Österreich gibt. Ich bekomme mit, dass Klagenfurt dieses Jahr schon richtig, richtig einen auf den Mund bekommen hat mit dem VAR. Das muss man schon sagen. Ja. Also die sind wahrlich nicht vom Glück verfolgt.
Ja. Und ganz kurz noch, weil ein Fan auch diese Frage gestellt hat in ihrer Zeit beim LASK. Was war da eines Ihre Highlights, beziehungsweise wer war Ihr Lieblingsmitspieler?
Highlights, einige, aber das mit das Größte für mich, und das wird mir, glaube ich, jetzt niemand glauben, es war keine Champions League-Hymne auf der Google oder kein Europa League-Spiel, es war tatsächlich, und das, obwohl es in diesem solchen Jahr war, dieses Heimderby gegen Blaues Linz, da durfte ich noch spielen. 90 Minuten.
2:0, glaube ich, damals.
2:0 Sieg, da durfte ich noch 90 Minuten am Platz stehen. Du hast alles mitbekommen, die Stimmung davor in Linz, die ganze Woche war so aufgeladen und es war so für mich, weil mir der Last Game so am Herzen liegt, so ein wirklich besonderes Spiel. Und ich weiß nicht, ob ihr Videos gesehen habt von Last Fan, mal schaut die Google.
Natürlich.
Viele Leute sind dann mit dem LASK aufmarschiert. Also das war schon mit das größte Highlight für mich, muss ich sagen. Ja,
und Mitspieler? Lieblingsmitspieler?
Lieblingsmitspieler. Ich hatte viele, viele richtig, richtig gute Mitspieler und viele richtig gute Menschen in der Kabine. Und das Gesamtpaket, Philipp Wiesinger, beeindruckt mich noch heute und ich bin sowas von happy für ihn oder wirklich richtig glücklich, dass der Typ nach so einer langen Leidenszeit auch wieder im Bundesliga, ich weiß jetzt, ich habe das Spiel gegen
Alter. Im Cup hat er schon gespielt
für die Austria. Hat er begonnen, da habe ich ihm richtig vom Herzen gratuliert. Ich habe gesehen, dass er in Alter auf der Bank gesessen ist. Ich weiß nicht, ob er eingewechselt wurde, aber dass dieser Mensch und dieser Fußballer Philipp Wiesinger, der ohne seine Verletzungen eine andere Karriere gemacht hätte, davon bin ich überzeugt, dass der wieder im Bundesliga-Kader stehen darf. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er bald bei der Austria in der Kampfmannschaft eine wichtige Rolle spielen wird. Also dieses Gesamtpaket Philipp Miesinger als Mensch und als Fußballer hat mich am meisten beeindruckt.
Ja, da drücken wir ihm natürlich die Daumen und auch Marco Ragusch, ehemaliger Mitspieler von Ihnen, auf seinem Weg zurück.
Bin ich genauso happy, dass der nach 3 Jahren wieder am Platz stehen darf. Freut mich genauso, auch ein irrsinnig guter Fußballer. Ja, die 2 haben es einfach verdient, wieder den grünen Rasen unter den Füßen zu spüren.
Ja, und abschließend noch ein Blick in die weitere Zukunft. Sie sind erst 29 Jahre alt, haben gesagt, Sie fühlen sich wie 22, der ewig junge Peter Michol. Ihr Vertrag bei Atromitos läuft jetzt einmal für 2 Jahre. Weiß nicht, ob Sie sich schon damit beschäftigt haben. Ist Ihr Plan dann irgendwann wieder nach Österreich zurückzukehren und die aktive Karriere in Österreich zu beenden oder ist das noch zu weit weg?
Ist jetzt momentan zu weit weg. Ich genieße wirklich dieses Vertrauen, was ich hier gerade spüre bei Atromitos extrem. Es macht mir irrsinnig Spaß, wieder selbst Fußball spielen zu können im Profibereich. Wie gesagt, das ist zu weit weg, aber ja, wenn mich der Markus Schopper anruft, dann werde ich sicher nicht wegdrücken. Aber wie gesagt, alles zu weit weg. Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Möchte mir hier meinen Fußstapfen hinterlassen. Und ja, der Fußball ist schnelllebig, wie schon oft gesagt heute. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Wenn nicht der Shop, dann der Kübo.
Ja, genau. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt, aber dann haben Sie die wirklich letzte Frage tatsächlich schon unter Anführungszeichen beantwortet, denn viele LASK-Fans wollen natürlich wissen, ob Sie sich prinzipiell eine Rückkehr nach Linz zum LASK irgendwann vorstellen können, sei es als Aktiver oder dann nach Ihrer Karriere in einer anderen Funktion. Aber ich glaube, Sie haben es eh schon gesagt können.
Auf alle Fälle, der LASK ist mein Verein und wird das immer bleiben.
Das ist eine klare Ansage. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, außer Martin oder Alfred. Ihr habt noch eine Frage, die euch brennend interessiert. Ich interpretiere das Schweigen als Nein, habt ihr nicht.
Nein, es war sehr interessant. Einblick zu bekommen in ein Fußballerleben, Karriere, die, wie wir eben gehört haben, aus Höhen, aber eben auch aus brutalen Tiefen besteht. Und jetzt hoffentlich geht es beim Peter aufwärts und außerdem lernt er noch ein neues Land, neue Kultur kennen. Athen ist vor allem im Frühjahr und im Herbst total schön.
Kann ich bestätigen. Ich war einmal im Frühjahr dort. Ist wirklich wunderschön. Aber dann bedanke ich mich recht herzlich bei unserem heutigen Gast, Peter Michol. Schöne Grüße nach Athen, ins heiße Athen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und alles schönen Gute natürlich an Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben.
Danke fürs Dabeisein. Und schöne Grüße zurück ins ebenso warme Österreich, was ich gehört habe.
Genau so ist es. Ein großes Dankeschön natürlich auch an Alfred und Martin. Es war auch mit euch sehr schön wieder heute beim Podcast. Danke.
Dankeschön.
Danke.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und damit kommen wir noch zu ein paar Programmhinweisen. In dieser Woche sehen Sie weiterhin Spitzentennis von den US Open. Am 14. und 15. September geht es wieder mit der Admiral Bundesliga weiter. Dann übrigens ebenfalls auch mit der Deutschen Bundesliga und Premier League live auf Sky. Das war's für heute von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.